Die Wohnung. Es ist nicht wahr, dass ich ein Vagabund bin, der alle paar Jahre den Wohnort wechselt, weil er sich wieder mit jemandem zerkracht hätte. Einer sonst eifrigen, friedliebenden Person, die ja nur das Beste gewollt habe. Es ist nur so, dass sich immer wieder die Straßen ändern zu meiner Wohnung. Jetzt gerade bin ich über eine unsinnig gewundene Landstraße im Nieselregen heimgefahren unter den Blicken des Raben. Zwischen frischen Wiesen, auf denen tagsüber Rehe und Störche grasen und lauern, weshalb es besser ist, das Tempo fest einzustellen und sich fortan aufs Lenken zu konzentrieren, da sich der Kurvenradius immerfort ändert. Vor wenigen Jahren war es noch eine Stadtstraße, auf der sich mit höherem Tempo wenigstens zwei Ampelkreuzungen hintereinander befahren ließen, wozu oft mehrmals die Spur gewechselt werden musste. Du fährst ja wie in die Straßen von San Francisco, hatte eine Freundin damals gesagt, als ich erst wenige Wochen einen Führerschein hatte. Und das war in meiner Geburtsstadt gewesen, mit deutlich mehr Fahrspuren als hier. Aber die Regale waren dieselben gewesen, seit ich von den Eltern ausgezogen war. Ich hatte sie vom ersten Verdienst bei der Post gekauft, ebenso wie die Stereoanlage, die noch immer meine Musik spielt, die freilich schon längst eine andere geworden ist, vom Rock in den Jazz gewandert, aber engagierte Musik allenthalben, von Deep Purple zu Miles Davis, von symphonischem Donner zu komplexer Freiheit in alle Richtungen. Und so komme ich aus allen Richtungen wieder heim, über Landstraßen oder Stadtstraßen, und bin gern zu Hause, zwischen den Holzregalen und zwischen den Bergen. Das ist mein Wohnzimmer, habe ich einer Freundin gesagt, die ich in die Berge locken konnte. Dieser Übergang über Täler hinweg, der Alm des Ausgangs schon langt nicht mehr ein Blick. Nur der schmale, gewundene Weg entlang unwahrscheinlicher Abgründe. Und die Berghütte noch lang nicht zu sehen. Da sind noch viele Berge dazwischen. Schwierige Überschreitungen. Du wirst auch deine Hände brauchen. Oben stehen wir und suchen. Wo kann das sein? Streifen mit den Blicken über die massigen Hänge, sehen Almen, aber die Hütte nicht, macht nichts, wir werden sie schon erreichen. Vertrau dem Weg, der Markierung, hat bisher auch gestimmt. Wir sehen nur Ausschnitte. Es ist immer etwas dazwischen. An den Tagen, wenn Termine spärlich sind, begleiten mich die Kinder, ihr Lachen, ihr Fragen, ihre großen Augen. Bei der Stundenwiederholung bekomme ich meine Geschichte klitzeklein zurück. Bis zu den gesträubten Haaren des Wolfs von Gubbio, der Francesco hinterhertrottete, doch kein Ungeheuer. Bis zum Gestank in der Ebene, wo die Hütten der armen Leute stehen. Bis zur Enttäuschung im Ritterlager, als der Antwortbrief des Papstes vorgelesen wurde, der den angebotenen Frieden mit den Sarazenen ablehnte und gleich einen neuen General schickte. So sehr haben sie die Geschichte im Blut. Sie seufzen mit mir, sehen den jungen Mann mit Tonsur, der Clara des Nachts die schönen Haare abschneidet, als sie den Schwesternschleier bekommt nach der geglückten Flucht aus dem Elternhaus. Sehen ihn mit ihren Augen, fühlen das Bedauern und die Erleichterung über den neuen Anfang, die Aufregung des Anfangs, so wie sie selbst sich in den Anfang hineingetastet haben in der Schule. Erste Klasse, neue Kinder, neue Lehrer, neue Fächer. Und da haben sie das Schultor zeichnen müssen auf die erste Seite. Allerdings in der Klasse drinnen. Das Tor, durch das sie schon eine Woche lang täglich durchgehen, hinein und heraus. Wie viele Stufen? Welche Aufschrift? Und jedes Kind hat eine andere Perspektive. Einmal sieht man hinein bis zu den Stiegen. Einmal sieht man den Park groß und die Schule klein. Einmal sieht man vom ersten Stock die Frau Direktor herunterschauen. So sind die Kinder in den Religionsunterricht gekommen. Das Bild vom Schultor eröffnet das Heft und das Schuljahr. Die vierte Klasse hat mit Indianern begonnen. Sie haben nach anderen Religionen gefragt. Ich kam gerade aus Südamerika. Indianerfiguren, präkolumbianisch bis zum Schamanen. Ich war beim Schamanen in seiner Holzhütte am Dorfplatz. Seine Familie, die Frau, der alte Mann mit dem Kopfschmuck und den Krücken, die Drogen am Tisch, die Schnapsflasche, die Zigaretten, die trockenen Blätterbuschen, die Bambusflöte, die Dreitonmelodie gespielt, gesummt, gesungen. Der kleine Hund mit den schwarzen Augen, der sofort zu mir gekommen war und sich zu mir drängte während der ganzen Zeremonie im dunklen Haus des Schamanen, der die bösen Geister austrieb aus mir, mir Gesundheit bestätigte und mich heil entließ. Die Kinder sahen die tanzenden, tönernen Schamanenfiguren, die mit ihren entrückten, leeren Augen Geister sehen und mit ihnen reden und sie beschwören. Der andere Klasse hatte gefragt, können wir einmal von Gott lernen? Was wissen wir von Gott? Ich lobe die Fragen. Von Jesus wissen wir vom Vater. So hat er ihn genannt, Vater, König, Hirte, in Gleichnissen, in Gebeten, im Vater unser, im Psalmen, Schöpfer, Schöpfer des Universums und von dir und mir. Warum erschafft Gott die Welt? Fragen sie weiter. War das nötig? Könnte auch nicht sein. Ich lobe sie. 14 Jahre und so klug wie Martin Heidegger. Das war die größte Frage des 20. Jahrhunderts. Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Fragte Leibniz. Aus Neugier, sage ich, Liebe zum Werdenden, um des geheimen, unsichtbaren Zieles willen, was daraus werden kann. Eine Chance, eine Befreiung, eine Ermächtigung. So habe ich es nicht gesagt. Ich lobe die Fragen. Das habe ich ihren Eltern gesagt, die mit der Tochter zum Elternsprechtag gekommen sind. Die größten Fragen. Die Frage ist der Anfang des Denkens. Die erste Erkenntnis. Der Anfang des Glaubens. Der größte Preis für die größte Frage. Ich habe junge Autoren, die schreiben Zeitreisen und Strandspaziergänge. Ein Vampir, der ein Attentat überlebt und keine Blutgruppe hat. Nun entsteht eine Nachtgeschichte. Das war der Auftrag für die Adventmeditation. Die andere Klasse hat die Nacht herausgehört bei »Die Nacht ist vorgedrungen«. Die Nacht ist den Mutigen Freiheit. Da sind sie für sich. Da verschwinden Grenzen. Da kann man oben auf sein, wenn man sich erhebt und sich hinauswagt. Ihre Erhebung ist meine Freude. Ihr Fragen mein Glück. Darum erschafft Gott die Welt. Aus Freude am Wachstum. Wegen Fragen bin ich Priester geworden. Wegen der Suche nach dem richtigen Leben. Der Mann ohne Eigenschaften hat so gefragt, aber keine Antwort gefunden. Ich habe die Antwort. Ich bin die Antwort geworden. Nicht um kein Haus bauen zu müssen, wie ich oft erzähle. Nicht die Landschaft zubauen zu müssen. Nicht noch ein Lego-Haus auf den Sonnenhang. Kein Schachtelhaus in die Landschaft wegen mir. Ich besuche sie dann dort in diesen Häusern. Lieber Besucher als Bewohner. Ich betrete fremde Wohnungen. Bahne mir den Weg über den Flur zum Küchentisch. Sehe der Hausfrau beim Hantieren zu, wie sie die Teller holt. Was werden Sie trinken, Herr Pfarrer? Am liebsten trinke ich Wasser. Darf ich das hier sagen? Muss ich Bier trinken zum Mittag? Das macht mich müde. Dann kommt die Suppe. Fangen Sie schon an, Herr Pfarrer. Gibt es kein Gebet? Es wird kalt. Fangen Sie an. Allein essen hätte ich auch zu Hause können. Ich löffle, sie kocht. Es ist eine praktisch eingerichtete Küche. Nichts steht herum, alles sauber. Sie hat Ordnung und Übersicht. Die Tochter kommt jede Woche. Ich kenne sie. Praktische, vernünftige Leute. Der Hase kommt zur Tür herein, schnuppert in die Luft, hoppelt zu ihr, dann zu mir, beschnuppert meine Füße. Ja, da bist du ja, sagt sie. Im Winter wohnt er im Keller. Der Hase tut mir gut, seit ich alleine bin. Wie war die Reise, Herr Pfarrer? Was haben Sie diesmal erlebt? Ich war am hohen Atlas, erzähle ich. Am höchsten Berg des Atlasgebirges. Waren Sie allein? Ja, oben schon. Es gab zwar viele Wanderer, aber das letzte Stück war ich allein. Von unten sind wir zu dritt weggegangen, zeitig in der Früh. Und dann den ganzen Vormittag im Laufschritt, um voranzukommen. Erst vor der Jausenstation habe ich sie verloren. Und bei etwa 3.500 Meter habe ich Luft gebraucht. Ich habe etwas gegessen, habe mich dazu gezwungen und Wasser getrunken ohne Durst. Und dann ist es wieder gegangen. Sie sind mutig, Herr Pfarrer. Ach, der Tschebel Tupkal ist nicht schwierig. Nur gute Kondition braucht man. Zum Klettern ist er nicht. Kein Schnee, kein Eis, alles trocken. Na trotzdem, Herr Pfarrer, im fremden Land? In den Bergen fühle ich mich nicht fremd. Eher in den Städten. Da bist du ein Tourist. Da bekommst du eine Rolle. Schon wegen der Sprache. In Tanger habe ich mich verlaufen. Hab nicht mehr heimgefunden. Was haben Sie gemacht, Herr Pfarrer? Ich bin schon 2 oder 3 Mal durch dieselben Gassen gelaufen und hab schon ein Klo gesucht. Aber in der Stadt ist kein Busch und kein Baum und alle sehen dir zu. Ein Labyrinth ist die Altstadt, kein rechter Winkel. Du kannst 5-mal rechts abbiegen und kommst trotzdem nie zum Ausgangspunkt zurück. Da fragt mich ein Teppichhändler, der vor seinem Geschäft sitzt, ob ich ihm Wasser geben kann. Ich hatte eine halbvolle Plastikflasche und gab sie ihm. Dafür hatte er mir sein Klo aufgesperrt. Und danach saß ich bei ihm im Geschäft zum Tee. Und als mich am Abend sein Junge heimbrachte zu meinem Hotel, da war ich Teppichbesitzer. Das hat er gut gemacht, Herr Pfarrer. Ja, er hat scheinbar die Rollen getauscht und mich um Hilfe gebeten. Und dann war ich erst recht der Tourist. Gut, dass Sie wieder da sind. Ich verstehe das zweifach und nicke und löffle. Von Andalusien nach Afrika war nur ein kleiner Schritt, von Delfinen begleitet. Dieselben Häuser auf beiden Seiten. Außen kleine Fenster, innen der schattige Hof mit Brunnen und Bäumen. Und die Gästezimmer schauen nach innen. Das haben die Spanier auch nach Südamerika gebracht. Mein kleines Hotel in Quito war genauso. Herr Pfarrer, gibt es heuer wieder einen Pfarrausflug? Fahren wir mit dem Schiff auf einen See? Welche Gegend zeigen Sie uns diesmal? Wir müssen weiterkommen, Neues lernen. Wir brauchen Begegnung, Herr Pfarrer, Begegnung. Wann machen wir eine solche Theologie? Nicht was ist, sondern was kommt. Was auf uns zukommt. Was wir erwarten im Advent und was uns unerwartet überfällt. Die Erwartung ist immer falsch. Das Kommende wird anders. Wir irren uns, wir denken zu klein. Das wäre ein richtiges Glauben. Das Unerwartete erwarten. Die Überraschung. Wie kann man so frei werden? So bereit für das Unerwartete. Das könnte dich das Leben lehren bis zur letzten Stunde. Was dann kommt? Wann ist die falsche Frage? Was ist besser? Wer ist am besten, wenn du so fragen kannst? Wer wird kommen? Wie werde ich ihn erkennen? Werde ich ihm gemäß sein? Werde ich seinesgleichen bis dahin? Mir gemäß ist er schon geworden. Werde ich auch ihm gemäß? Werden wir uns kennen? Das ist doch die Frage, die letzte Frage, die Frage, die bleibt. Gehören wir zusammen? Kann man das schon wissen? Kann man das aus der bisherigen Zusammengehörigkeit ableiten? Ist diese denn wechselseitig? Nicht nur eingebildet, nicht nur von mir erwünscht, erhofft, gewissermaßen vorausgesetzt, geradezu wie selbstverständlich gefordert. Also nicht nur subjektive Projektion, wie seit der Aufklärung Religion in Bausche und Bogen verdächtigt wird, seit Kant diese moralische Religion überhaupt erfunden hat. Das Postulat der praktischen Vernunft und der wirklichen Religion untergeschoben hat und damit diese mit jener ersetzt hat. Und die sonst so wachen Glaubenshüter haben das übersehen und abgenickt. Was soll an Moral schon schlecht sein? Aber Moral anstelle von Religion? Jetzt haben wir das wieder. Ethik statt Religion in der Schule. Zweite Auflage der Subversion des Unglaubens, als wäre Ethik die modernere Religion. Also ist die Unableitbarkeit der letzten Anerkennung meiner, somit die Ungewissheit, das eigentlich Religiöse, nämlich in unserer Religion und dem personalen Gott, die Asymmetrie. Ja, die Fremdheit in eine Richtung und genau genommen auch in beide Richtungen, denn ich kann mich nicht mit fremden Augen sehen, also bin ich mir auch fremd, tappe umher in einem fremden Blick. Aber ich möchte sagen, hier an diesem Punkt, wenn das klar ist, Asymmetrie der Fremdheit in beide Richtungen, hier fängt die Religion überhaupt erst an. Sobald das klar ist und alle Vorspiegelungen und Projektionen abgeräumt sind, wenn du das erträgst, dann lass dich darauf ein. Lass dich zurücksinken in diese fremden Arme. Lehn dich zurück. Du kannst das aushalten. Es gibt ja nichts zu wissen. Oder kennst du andere Arme, in die du sinken kannst, endgültig? Und wie sicher wäre das? Nein, fremd sind sie nicht. Du kennst sie längst. Hast sie immer wieder gespürt. Wurdest immer wieder geführt. Hast du sie erkannt? Wenn du so weit bist, dass du das erkannt hast, dann bewege dich von den bisherigen vermeintlichen Sicherheiten auf diese unsichtbaren Arme zu. Das wäre ein religiöses Leben. Ein Übergang. Die Dogmen und Methoden, die Festsetzungen brauchst du gar nicht. Du kennst sie, nun lass sie. Es gibt keine Methode zum Himmel. Keine Festschreibung. Raus ins Freie. Vom Haus in die Hauslosigkeit. So nennt es Gotama Buddha im Arya Parisana Yutta. Und im Samanaphala Sutta heißt es ebenso für seine Jünger: Folgt eurem Meister hinaus in die Hauslosigkeit. Brecht auf, macht euch auf den Weg, lasst euch auf diesen Weg ein, riskiert eure Veränderung, nehmt das Zeichen ernst. Lasst euch verwandeln. Lernt nun. Das ist Religion. Unbekanntes Kennenlernen. Geheime Wahrheit. Wahrheit ist immer geheim. Du musst um sie ringen. Musst kämpfen. Francesco hat Assisi und Elternhaus verlassen und so den Herrn gefunden, indem er ihm in die Hauslosigkeit gefolgt ist, in seine Arme. Und mit ihm viele Brüder bis heute, Brüder und Schwestern. Seht ihr, so geht es auf das Unerwartete zu. So bauen wir sein Haus auf. So lassen wir ihn sein Haus errichten mit unseren Händen, mit unserem gewandelten Glauben, ohne zurückzublicken. Keiner, der zurückblickt, taugt, heißt es, um fortan darin zu wohnen, ohne dauerhafte Bleibe, doch ewig behaust. Was sagt der Rabe?